4.12.16.
Ja, herzlich willkommen zur gemeinsamen Arbeit. Im Vorlesungsverzeichnis steht es ja, und diesmal machen wir es auch so, wie es dort steht. Also ich beginne erstmal mit einer Erinnerung an den Pater August Brunner, den Jesuitenpater. Und wenn, je nachdem, wie lange wir dabei brauchen, und dann schließt sich Pascal an, so genau wie es dort drin steht. Der Pater August Brunner, der hat gelebt von 1894 bis 1985. Der hat hier an der Hochschule, als sie noch das Bergmannskolleg in Pullach war, Religionsgeschichte und Religionsphilosophie vorgetragen. Aber das war nur relativ kurz. Äußere Gründe waren, dass er als Elsässer nicht die akademischen Voraussetzungen hatte, die man in Deutschland brauchte für die Professur. Aber das war nicht der ganze Grund, sondern die Weise, wie er an das Thema ranging und weswegen er dann auch für mich wichtig geworden ist, ist so ein dialogisches Denken, und das hat den anderen Größen nicht so ganz gefallen, also den drei Großen, die ja hier hingehörten, das war also Brugger, Lotz und de Vries, oder andersrum de Vries, weil es mit ihm ja losging, die Kritiker und die Formen und dann eben die beiden anderen, Lotz und Brugger. Die haben dann gesagt, nein, das ist also doch nicht das Richtige, sodass er nicht Professor wurde, sondern hier an den Stimmen der Zeit gearbeitet hat, dort geschrieben, und er hat mehr als ein Dutzend Bücher auch. Und gut, jetzt habe ich das eine vergessen, dann bringe ich das nach der Pause. Nein, hier ist es, das noch hinkommt. Und er gehört zu meinen Lehrern oder so in der Art, obwohl ich ihn persönlich nie kennengelernt habe. Aber, und zwar, ich habe auf mein Gymnasium, war das Aloysius-Kolleg in Bonn-Bad Godesberg. 1956 habe ich da das Abitur gemacht. Und da gehörte ich zu der ersten Gruppe, die in den zwei letzten Jahren vor dem Abitur eine Arbeitsgemeinschaft für Philosophie gemacht haben. Die war damals verpflichtend für alle, aber auf der anderen Seite ging sie nicht als Note in den Gesamtdurchschnitt des Abiturs ein. Das ist erst später dann geworden. In Nordrhein-Westfalen ist ja auch die Philosophie ein Gymnasialfach. Das ist ja Ländersache in Deutschland, sodass das in manchen Ländern geht und in anderen nicht. Und das war unter diesem gestrengen Direktor, der dann hier auch in der Straße, als das Haus hier noch den Jesuiten gehörte, wenn man auf diese Straße, die da auf die Uni zugeht, ich weiß jetzt immer gar nicht, wie die heißt im Moment, wenn man da langläuft. Also hier geht man ja, also die normale Straße, also so geht man, richtig so. Und dann geht es ja so rein. Und da hat das eine Haus, der rechte, das hat den Jesuiten auch gehört. Und da habe ich dann den Direktor dann wieder getroffen, den Pater, weil er da inzwischen hier auf dem alten Teil war. Und der hatte als Grundlage für uns damals das Buch August Brunner, die Grundfragen der Philosophie. Und ich kann das eigentlich nur jedem empfehlen, da mal hineinzuschauen. Es geht los mit das Wesen der Philosophie, der Sinn der Philosophie, Erkenntnis und Wahrheit, allgemeine Seinslehre, die empirischen Seinsstufen und so. Das ist sprachlich sehr, sehr schön und nachvollziehbar, ohne die Fachsprache und zugleich auch von der Sache her. Also man liest es sicher mit Gewinn. Das war schon hier die siebte Auflage, 78, im Bergmannskolleg, Bergmanns Verlag in München nochmal gemacht. Und dann geht natürlich dann sowas unter oder so. Aber wenn Sie mal reinguckten, würden in der Bibliothek, vielleicht wird der eine oder andere sagen, doch, das lese ich mal, das schaue ich an. Im Ganzen, wie gesagt, ist das eher eben eine Vergegnung, wie man damit Buber sagen könnte, zwischen der Hochschule und ihm. In der Kritika von Pater de Vries taucht sein Name öfter in den Bibliografien auf, aber sachlich nur einmal im Abweis der fundamentalen Rolle, die er dem Gespräch gibt, weil Brugger eher ja von Descartes herkommt und sagt, so, dass das Selbstdenken und Vollziehen, das macht es eigentlich aus. In Pater Brugger's Theologia Naturalis erscheint er zweimal, einmal als Adversarius beim Possibilienbeweis und dann nochmal, weil er annahm, dass es Relationen des Schöpfers zur Welt gibt. Das, nach der strikten Metaphysik, auch bei Thomas von Aquin, gibt es das ja nicht. Das Absolute heißt das Absolute, weil es eben gar keine Beziehungen zur Welt hat, sondern nur die Welt sich auf Gott bezieht. Denn er ist absolut und da gibt es gar keine Beziehungen von dort her. Während man theologisch schon immer gesagt hat, das kann nicht so ganz stimmen, dass das so ist. Zumal, wenn man jetzt denkt, meine ich im Unterschied zu Thomas und zu dem Mainstream der christlichen Überlieferung, wo ja die Inkarnation, also die Menschwerdung der zweiten Person der Gottheit, ja nur als eine Reparaturmaßnahme geschieht für den Sündenfall von Adam und Eva. Wo ich mich wundere, dass das immer noch so verkündet wird, denn wenn man das mal wirklich durchdenkt und ernst nimmt, muss das ja heißen, man muss den Adam und Eva dankbar sein, dass sie sich daneben benommen haben, also schwer gesündigt haben, trotz der Erbsünde, die dann auf uns liegt, nicht? Wenn man dann noch dran glaubt, tun ja den größeren Teil der deutschen Theologen nicht mehr. Also wenn man das nochmal annimmt, dann muss man aber dieser Sünde dankbar sein, weil ohne diese Sünde die Inkarnation gar nicht stattgefunden hätte, wenn man also diesem Mainstream glaubt, mit an der Spitze Thomas von Aquin. Deswegen halte ich das für unvertretbar, die Position, und folge da Duns Scotus, der gesagt hat, Gott hat geschaffen, damit die Inkarnation sein kann. Karl Barth hat das auch gesagt, der reformierte evangelische Theologe in Basel, sagt, dass die Schöpfung geschieht um des Bundes willen. Und so hat das auch Duns Scotus gesagt, er hat gesagt, Gott wollte von Anfang an die Hochzeit zwischen Himmel und Erde. Und im Wissen, dass das eine Bluthochzeit wird, hat das trotzdem nicht gelassen. Aber das ist nicht eine nachträgliche Reparaturmaßnahme und verdankt sich der Sünde, für die man dann dankbar sein müsste. Ich meine, so massiv steht es nicht in der Liturgie. Es kommt ja vor in der Osternacht, von der Felix Culpa ist da die Rede, von der glückseligen Schuld. Das ist ein erlaubter Text. Denn dass sie vergeben worden ist und dass Gott darauf geantwortet hat, das kann man sagen, das ist dann schon nochmal auch ein Grund zur Dankbarkeit. Also solange man nicht sagt, diese Schuld ist besser als die Unschuld, was aber viele Leute sagen dann daraufhin. Ne? Das ist aber dann deren Privatfehler. Da muss man die Liturgie nicht attackieren. Die Liturgie sagt nicht, dass die Inkarnation bloß deswegen geschehen ist. Sondern da kann man nur noch sagen, trotz dieser Voraussicht hat Gott es nicht gelassen. So kann man das dann ausdrücken und das würde ich auch vertreten. Aber zu sagen, dass das eine Reparaturmaßnahme ist, das geht überhaupt nicht. Aus, wie gesagt, benanntem Grund. Und dass man dann einsetzen müsste bei der Hochzeit, nun ist es so, dass das Christentum nicht so dicke mit der Hochzeit hat, also jedenfalls die Kirche, solange es also noch nicht die evangelische gab, das ist jetzt heute wieder ein Thema mit der Ehe als einem weltlich Ding vom Luther, sondern wenn man bei der klassischen Bestimmung bleibt, dann war das eben von vornherein ein bisschen schwierig, das da richtig unterzubringen. Aber sonst in allen möglichen Religionen ist die Hochzeit immer ein wichtiger Faktor. Und das tritt ziemlich zurück im Christentum, weil eben hier auch im Judentum tritt der Eros ja ziemlich zurück, weil es in erster Linie um eine Geschichtstheologie dort geht. Und nicht um die Naturtheologie. Im Verhältnis zu dem, was sie sonst in den Religionen haben, ist auch im Alten Testament nicht viel mit der Sexualität. Sie haben das im Ezechiel und im Osea und dann ist es das schon. Im Unterschied zu anderen Religionen und Büchern, um eben die Freiheit Gottes und die Geschichtlichkeit des Geschehens ohne Zweifel da stehen zu lassen gegenüber der Unterordnung. Was nun die Hochzeit angeht, sagen uns die Kulturleute, die Kulturwissenschaftler, dass der volle Hochzeitsritus eigentlich nur einmal vollzogen wird, auch in polygamen Kulturen. Ob es da nun viele Männer gibt für eine Frau oder viele Frauen für einen Mann, das ist gleich. der volle Hochzeitsritus wird nur einmal vollzogen und das ist dann immer die Hochzeit von Himmel und Erde. Und in der Regel ist der Mann, der spielt den Himmel und die Frau die Erde. Ist dann die Frage, wie weit die Feministinnen und Feministen belegen können, dass das auch sonst häufig noch mal anders vorkam in matriarchalen Ordnungen. Wo es ganz deutlich anders ist, ist Ägypten, wo dann der Erdgott liegt auf dem Rücken, auf dem Boden und über ihm liegt, stützt sich auf Ellbogen und Knie die Göttin der Nacht. Der hat dann die obere Rolle, da macht also die Frau, spielt da den Himmel und der Mann die Erde, sonst ist es in der Regel andersrum. Und diese Hochzeit von Himmel und Erde, die vollzieht sich eben unüberbietbar und als Erfüllung. Es gibt ja eine sogenannte religionsgeschichtliche Schule, die sieht ja bei allen Parallelen oder Ähnlichkeiten, die es gibt, dass das Christentum, dass sich das einfach so rausgesucht hat und da was aufgebaut hat, während ich zu den Leuten gehöre, die sagen, nein, weil diese Planung von Gott da war und diese Sehnsucht der Menschen da ist, ist kein Wunder, dass das vorher schon mal passiert. Eigentlich werden alle Mythen und alle Träume und alle Märchen in Jesus Christus wahr, dass das eingeholt wird. Und da bin ich eben wirklich froh und dankbar, dass es immerhin ausgerechnet im tollsten Evangelium, im Johannesevangelium, es mit der Hochzeit losgeht. Eine etwas schwierige Hochzeit, man schaut da nicht richtig durch. Maria ist da, man erfährt weder, also ein Bräutigam kommt vor, von Braut ist gar nicht die Rede. Die wird gar nicht genannt. Es gibt eben, die Kirchenväter legen das dann zum Teil auf Maria aus oder so, da gibt es alle möglichen Lösungen. Aber da taucht es auf und also die eigentliche Hochzeit geschieht in der Inkarnation selbst und das ist das, was die Ostkirche im Blick hat. Im Westen haben sie es alle mit dem Kreuz. Das ist irgendwo so zentral bei uns, wobei es bei den Katholiken noch so ist, dass nicht der Karfreitag der höchste Feiertag ist, sondern der Ostertag, der Ostersonntag. Hegel sagt dann schon, das ist der spekulative Karfreitag. Und für die Protestanten ist also der Karfreitag das höchste Fest, während für die Ostkirche findet die Hochzeit von Himmel und Erde mit dem Beginn des Lebens von Jesus statt. Und das ist natürlich nicht der 25. Dezember, sondern der 25. März. Maria Verkündigung, denn da beginnt das Leben Jesu in ihrem Schoß. Das muss man ja sehen. Und deswegen haben sie da auch so oft solche Darstellungen, dass dann oben ist Gott Vater gemalt oder irgendwie und dann geht von ihm ein Rohr oder so etwas bis zum Ohr Mariens und durch diesen Schlauch geht dann schon das Jesulein, manchmal mit einer Bibel in der Hand oder mit dem Kreuz in der Hand, ist da schon auf dem Weg dann zu ihr. Also das ist die eigentliche Begründung, die dort vorliegt und was nicht angenommen ist, ist nicht erlöst. Dass diese Menschwerdung und die Liebe, diese Selbsterniedrigung auch, die Kenosis, die Entleerung, wie der griechische Ausdruck heißt, dass der sich vollendet bis zum Sterben am Kreuz, das ist natürlich auch der Ostkirche klar. Aber die setzen als eigentlichen Punkt diese Menschwerdung selber an und nicht die späteren Schicksale, die eigentlich nur eine Verlängerung dessen sind. So wie es ja auch am Anfang dann der Leidensgeschichte im Johannesevangelium heißt, da er die Seinen liebte, liebte er sie bis zur Vollendung. Nicht? Da wird da genau nochmal dran angeknüpft, an die Hochzeit, die dort hingehört. Also aus dieser Begegnung eigentlich beginnt hier das Ganze in diesen Schritten, dass man das hier sehen sollte, dass das eigentlich hingehört von dort her. Also das andere kommt von dort her, dass wenn uns was fehlt, dann kreisen wir um das, was da fehlt. Am deutlichsten Zahnwehe. Nicht? Dann ist die ganze Welt Nummer 6 rechts oben und wie es den anderen Leuten geht, ist einem vollkommen wurscht. So in der Situation. Und so ist halt den Menschen geht es die ganze Bibel hindurch immer um die Erlösung. Während ich meine, denen sollte es nicht um die Erlösung gehen, nicht um unser Heil und die Kirche nicht als Heilsstation und Heilstadt, sondern Anstalt, Heilsanstalt, wie die Leute sagen, sondern dass es die Gemeinschaft derer ist, die Gott loben und preisen. Denn vor dem Heil für uns steht die Anbetung des Heiligen. Das ist das Höhere, obwohl das heute eben von vielen Leuten nicht beachtet wird. Bitte?
Zum Heiraten gehören zwei, also das Jahr der Braut mit dazu. Vielleicht bei der Menschwerdung. Maria sagt schon Ja.
Selbstverständlich.
Die anderen müssen auch Ja sagen, aber dann müssen sie die ganze die Kreuzigung auch machen.
So ist es, ja.
Ja, zur Kreuzigung.
Ja, eben. Und deswegen ist da dieses Zögern verständlich, nicht? Aber ich stimme Ihnen ganz zu, da gehört es hinein. Und deswegen, ich finde es dann trotzdem nicht richtig, dass da so gesagt wird, sie sei die Braut des Heiligen Geistes. Das ist, finde ich, wieder Unfug, weil es überhaupt nichts mit der Sexualität zu tun hat, sondern der Geist ist der Schöpfergeist und in Maria wird eben der Keim geschaffen. Das ist eben, das ist der Beginn, der dort geschieht. Und ist damit gegeben. Also die Hochzeit gehört da fundamental hinein als diese Begegnung mit all den Sachen, die dort auftauchen. Und da lässt sich noch viel anderes dazu sagen. Zu dieser Hochzeit gehört dann diese unglaubliche Verschwendung von Wein. Wenn man sich überlegt, das waren 6 große Krüge, 100 Litern. Und die hat Jesus so einfach so gemacht, so geht's also los gleich. Und dann ist also die Frage, er sagt zu ihr, wir kommen nicht zusammen, Frau, oder so, nicht? Wo dann auch wieder die Leute sagen, das ist dieser Abwehrgestus, mit dem im Alten Testament öfter geredet wird. Aber wenn man guckt, wie es im Johannesevangelium weitergeht, dann müssen sie den Sprung machen bis zu einem der letzten Worte Jesu vom Kreuz, wo er sagt, sie, Frau, dein Sohn. Und sagt zu Johannes, also wir denken, es ist Johannes, manche denken, es war Lazarus, dass er seinen Lieblingssohn, seinen Lieblingsjünger anspricht und sagt, sieh da, deine Mutter. Und da wird auch nochmal wieder Frau gesagt. Also es ist einfach diese Respekthaltung, die da auch nochmal drin steckt. Also es wäre schon eine Menge zu sagen, einfach über diese Hochzeit von Kana schon, aber das ist ja nicht mein Thema, sondern ich wollte ja über August Brunner reden. Nicht? Wollte nur sagen, also dieser Einsatz aus der Hochzeit, aus der Kommunikation, aus dem Miteinander, das ist das, worum es hier geht, während die klassische neuzeitliche Metaphysik eben mit Descartes vom Einzelnen losgeht. Der sitzt da und denkt so vor sich hin und denkt cogito ergo sum, ist also bei seinem eigenen Ich in der Form. Die anderen weiß man gar nicht, ob es die wirklich gibt oder so, nicht in der Geschichte. Das ist schon merkwürdig, was sich da in der Neuzeit getan hat. So nach diesem üblichen Dreischritt, sagt man, in der Antike ging es um den Kosmos, um die Welt. Und in der Welt um die Götter und Menschen in, ihrem, in ihrer Rivalität und ihrer Eifersucht. Dann kommt das Mittelalter, da geht es um Gott. Und dann sagt man, in der Neuzeit geht es wieder um den Menschen. Und das Grundwort für die Neuzeit hat Spinoza ausgesprochen, indem er sagt, der Grundvollzug des Seienden sei, die Grundneigung des Seienden sei, esse sum conservare, Selbsterhaltung. Und darauf hat Spemann gesagt, wer das Programm der Selbsterhaltung hat, der ist natürlich schon der Depression verfallen, denn nichts ist so unmöglich wie die Selbsterhaltung, weil uns alle der Tod erwartet. Und vorher das Altern und so alles, was dort hineingehört. Also dass von dort her ein Grundwort der Neuzeit die Melancholie ist, als das bürgerliche Krankheitsbild, deswegen so breit bei Schopenhauer oder so, ne? Das ist von dort her völlig klar. Wenn ich das als Grundprogramm habe, Selbsterhaltung, da kann man ja nur depressiv werden. Und darum sieht unsere Gesellschaft, sehen unsere Gesellschaften so aus, wie sie sind. In der Neuzeit, das muss man sich schon klar machen. Und die Frage ist, was eigentlich das Grundprogramm wäre. Und da sage ich mit August Brunner, gerufen sein zum Mitsein. Auch nicht verdammt zur Freiheit, das steht bei Sartre. Condamné, verdammt zur Freiheit. Sondern es geht also hier um das Gerufensein zum Mitsein, zur richtigen Antwort zu geben. Das wäre das, was hingehört, dass man das sehen müsste. Also, und insofern gehört, wie ich eben schon sagte, sowohl also dann das Wahrheitsbuch von Balthasar, die Bändchen von Pieper und Romano Guardini gehören von dort her dann zu den Lehrern nochmal, die außerhalb dieser damals ja noch auf Latein auch gelehrten Scholastik und Neuscholastik hier den Menschen auch in der Menschlichkeit ansprach. Und als ich dann angefangen hatte, dann in St. Georgen zu lehren, da hatte ich die beiden Fächer, die in der alten Sprache hießen, Theologia Rationalis und Psychologia Rationalis. Und auf Deutsch hieß das dann philosophische Theologie und Psychologia Rationalis hieß dann Anthropologie. Vorher ging es in der Psychologia Rationalis vor allen Dingen um die Vernunft, im Verhältnis von Vernunft und Verstand. Es ging um den freien Willen und es ging um die Unsterblichkeit der Seele. Das waren eigentlich so Punkte, die vorkamen. Als ich das dann machte, habe ich erstmal auch eingebaut bei der Leiblichkeit nochmal eigens eine These zur Sexualität. Die kam früher dann nicht vor, sondern nur in der Moraltheologie oder in der Moral. Weil das ja wirklich einer der Grundausrichtungen des Menschen ist und ein Grundthema und Problematik leiblicher Freiheit. Das war also dann hineinzunehmen und überhaupt auch dann nochmal eben diese Dialogik in ganz wichtiger Weise gegenüber Vorherdenken und statt der Unsterblichkeit der Seele die Sterblichkeit. Denn klassischerweise hat man den Tod verstanden als Trennung von Leib und Seele. Aber wer stirbt denn dann da? Der Leib verwest und die Seele flattert raus, fühlt sich etwas unbehaglich, weil sie eigentlich für den Leib gedacht ist oder so. Aber wer da stirbt, wird gar nicht deutlich. Und deswegen habe ich dann auch diese These von der Unsterblichkeit ersetzt durch die Sterblichkeit. Denn sterben tun wir und die, die wir lieben. Aber nicht die Trennung von Leib und Seele. Das ist nicht der Punkt. Dass man da nochmal gucken müsste, wie das ist. Also, dass man sich wirklich fragt, was gehört hier mit hinein? Und dass man da sehen muss, dass eben die Transe, ja, dass wir auf jeden Fall gucken müssen, wenn ich auf diese anderen Autoren sehe, dass hier die Beziehung eine ganz entscheidende Rolle trifft im Ganzen. Und Beziehung, Relatio, ist in der Klassik und deswegen auch in der Scholastik erstens ein Akzidenz, also ein Wie, ein zusätzliches Wie ohne richtige Wirklichkeit, denn ich muss ja hier schon zwischen Substanz und Akzidenz unterscheiden. Substanz heißt der Bestand, also das Pult. Die Farbe von dem Pult, das Gewicht von dem Pult, das sind Akzidenzien, also Wies, Zustände. Und die sind natürlich von wesentlich schwächerem Sein. Denn wenn ich das Pult verbrenne, dann ist eben auch das Gewicht weg. Das Gewicht gibt es gar nicht extra, sondern das Gewicht gibt es nur als Wie am Pult. Sodass also hier schon eine Analogie des Seins gilt. Ein Pult ist ein Ens in se, das steht in sich. Ein Akzidenz ist nur ein Ens in alio, also es ist nur ein Wie, das an einem wirklich Seienden klebt. Um es mal so auszudrücken. Es klebt noch nicht mal, sondern es steckt ja nur irgendwie da drinnen. Ens in alio ist das dann. Und von diesen Akzidenzien ist das Schwächste die Beziehung. Warum? Weil den Einzelnen das trifft, ohne dass er was getan hat. Zum Beispiel, jetzt stehen Sie vor mir, jetzt sitzen Sie hinter mir. Sie haben gar nichts gemacht. Also so, dass ich also die Beziehung ändern kann, ohne dass sich an dem, der in Beziehung steht, überhaupt was ändert. Da sehen Sie, können Sie dann nachvollziehen, dass man dann sagt in der Antike und von dort her dann auch in dieser Fortsetzung dann, dass man sagt, also Beziehung ist gar keine richtige Wirklichkeit, sondern es ist so schwach wie nur irgendwas, was es gibt. Und Gott darf sowieso keine Beziehung haben, das hat man schon gesagt, weil er gar keine Akzidenzien hat, sondern eben nur absolut ist, sodass wir uns nur auf ihn beziehen können, nicht andersrum.
Aber ist das Gutsein nicht auch eine Beziehung?
Nur von uns auf die, sagt dann diese Tradition. Und das haben sie schon, der Erste, der einen Gottesbeweis gemacht hat, war Platon. Er hat gesagt, der hat die Sterne angeguckt Und das hatte ich ja schon gesagt, dass für Plato gilt, wir haben überhaupt die Augen, um die Sterne zu sehen. Wenn ich ja sage, wir haben die Augen, um einem Blick zu begegnen. Also so haben die Sterne geliebt. Wir haben die Augen, um die Sterne zu sehen. Und dann sieht er, die Sterne bewegen sich. Und dann sagt er, da brauche ich einen ersten Beweger. Und den denkt er wie die Seele. Er sagt, der bewegt sich selber und ist sowas wie die Seele für den Kosmos. Denn von Schöpfung wussten die ja nichts. Und bewegt als selber eben seelenbewegend. Und dann kommt sein großer Schüler Aristoteles und sagt, das kann nicht sein, dass er sich selbst bewegt. Denn wenn er sich selbst bewegt, dann muss das Absolute zweigeteilt sein in bewegendes Momente an sich und in bewegte Momente an sich. Und das geht nicht, weil das Absolute muss schlechterdings eins sein. Und sagt dann, bewegen tut hier das Absolute als unbewegter Beweger. Und dann fragt man sich, was bewegt unbewegt? Das Gute. Das Gute tut nichts, das liegt nur da, aber die anderen rennen alle zum Guten. Und das haben sie noch im Kosmos, zum Beispiel von Dante, da ist göttliches Feuer überall. Und dann ist in diesem göttlichen Feuer ist dann eine große Kugel, und das ist der Kristallhimmel, die äußerste Sphäre der Welt, die Gott geschaffen hat. Und dieser äußerste Himmel, der rast so schnell wie er kann da herum, weil wie das in der Liebe ist, man will den anderen möglichst an allen Punkten gleichzeitig berühren. Und reißt damit die inneren Schalen mit. Dadurch entsteht die Sphärenmusik. Und außerdem kommt durch die Reibung mit der Musik, kommt es zu einer Verlangsamung. Und dann wird es durch die verschiedenen Kugeln, Schalen immer langsamer, bis zur Erde in der Mitte, die steht. Um sie rum ist die Mondkugel, die dreht sich noch, aber die Erde selber steht. Und mitten in der Erde, das hat Balthasar Guardini so betrübt, ist dann die Hölle. Das ist ja auch interessant, dass in der Mitte der Welt ist eigentlich die Hölle und da sitzt im Eis der dreiköpfige Satan und kaut auf drei Verrätern herum, auf Brutus, Cassius und Judas. Und Dante, von Vergil geleitet, geht dann also den ganzen Höllentrichter runter, der ist oben auf der Welt, denn die Engel wurden ja aus dem Himmel rausgeschmissen und haben dann so einen Trichter gebildet bis zur Mitte der Erde. Und diese Erde, die dann fehlt, die ist auf der Rückseite der Erde, zu der wir also gehören, das ist die Oberhälfte der Erde. Und in der Rückseite entsteht aus diesem weggeräumten Erde, entsteht der Berg, der Läuterungsberg, das Fegfeuer ist das. Das ist dort ein Berg mit 9 Stufen, so wie die Hölle 3 Stufen hat. Das ist der Aufbau und in der Mitte der Erde steckt also das Böse. Das ist schon allerhand für so einen Entwurf von Welt, wenn man sich das mal überlegt. Nicht? Das ist gar nicht so paradiesisch gedacht war eigentlich von dort her. Das ist also das Bild, was dort entsteht. Und dieser so bewegt ein unbewegter Beweger, der tut also gar nichts, er hat auch keine Beziehungen, sondern wir haben Beziehungen zu ihm, die Sehnsucht. Und deswegen war das auch der Ansatz für den Gottesbeweis, zum Beispiel bei Pater Brugger oder so, auch bei Pater Rana, die Dynamik des Menschen auf das Absolute hin. Ich habe das für mich rumgedreht später dann und so seit gut 30 Jahren und sage, ich gehe nicht davon aus, von meinem Ausgehen auf das Unendliche, sondern umgekehrt das vom Unendlichen Getroffene, getroffen sein, im Gewissen nämlich.
Das heißt ja quasi, dass wenn wir gut sind, wir gar nicht gut sind, sondern nur reagieren auf das, was wirklich gut ist.
So ist es, so ist es, so ist es. Also das ist das Richtige. Und das wird uns eben erschwert, deswegen ist das zugleich nochmal eine Erprobung hier, dass das eben jetzt nicht bloß gemütlich ist, sondern dass das Anstrengung kostet, Verzichte kostet oder so, die man dann als Gebote beschreibt oder so ähnlich, während sie es ja eigentlich nicht sind, sondern das steht ja beim jungen Thomas, dass er sagt, Gott wird durch nichts beleidigt, als was der Mensch gegen sein Wohl tut. So steht es also völlig klar. Da, er wird durch nichts beleidigt, wobei das Wort beleidigen bitte auch nochmal richtig gesehen werden muss. Gott ist keine gekränkte Leberwurst, sondern beleidigen ist ein Ausdruck aus der Ethik, und zwar der lese majestatis. Ich kann eine Majestät beleidigen. Das heißt nicht, dass die dann gekränkt ist oder so, sondern das ist eben eine Verletzung der Rechte der Majestät. Das ist gemeint, wenn gesagt wird, Gott wird hier beleidigt. Das heißt nicht, dass er da jetzt da traurig da sitzt oder so ähnlich oder gekränkt ist oder so, sondern gemeint ist, dass das ist ein juristischer Ausdruck, den die Leute oft nicht richtig verstehen. Das gehört dort hinein, dass das gegeben ist. Und unter diesen Vorstellungen der Metaphysik kann eben von ihm nichts ausgehen, sondern er ist eben nur der da, der in sich ruht und alles andere bewegt sich auf ihn hin, wie eben der Kosmos im Ganzen eben kurz skizziert bei Dante noch. Nicht, dass sie das so noch haben. Das ist nicht sein Ansatz von August Brunner, der guckt nicht auf den Kosmos, sondern setzt eben beim Einzelmenschen ein. Und das, finde ich, ist auch eine ganz wichtige Sache. Bei Max Müller, also meinem Doktorvater, war das so, dass er im Unterschied zu der klassischen Tradition, die den Menschen als Vernunftwesen denkt, den Menschen als Freiheitswesen gedacht hat. Vernunft ist was Allgemeines. Das ist der Mensch schlechterdings. Und 2 mal 2 ist für alle 4 und der Nichtwiderspruchssatz gilt auch für alle. Da wird der Einzelne als Einzelner gar nicht aufgegriffen. Und deswegen hat Max Müller anders angesetzt, hat gesagt, ich setze nicht bei der Vernunft ein und sage, weil bei der Vernunft wir alles umgreifen können, so wird da klassischerweise die Freiheit gedacht. Wenn die Vernunft also alles sieht, dann sieht sie bei allem ein Für und Wider. Auch bei Gott, wenn wir so von ihm reden, von dort her. Das sehen Sie zum Beispiel daran, dass Thomas von Aquin sein Gottestraktat in der theologischen Summe damit beginnt. Es scheint so, dass es Gott gar nicht geben kann, das absolute Gute, denn es gibt so viel Böses. Also es gibt immer Gegengründe zu jedem und das nannten dann die Alten die Begründung der Freiheit. Weil ich also in der Vernunft von allem die Grenzen sehe und das Für und Wider, deswegen sind wir frei. Meine Rückfrage, kommt man dann überhaupt zum Handeln? Muss man dazwischendurch seine Vernunft aufgeben und seinen Trieben folgen? Das wäre das griechische Muster. In der griechischen Anthropologie gibt es keinen Willen, sondern es gibt 2 Begierdeseelen, für das Essen und die Sexualität den Bauch, für die Aggressivität, Stolz und alle so Sachen die Brust und dann im Kopf die Vernunft. Sodass deren Problem heißt Vernunft und Leidenschaft. Die Vernunft muss also die Leidenschaften der beiden Begierdeseelen auf vernünftige Weise beherrschen und in Ordnung halten, sodass das eigentliche Problem eben für die Griechen, wie gesagt, Vernunft und Leidenschaft ist. Während es in der Bibel geht, es nicht um Vernunft und Leidenschaft, das ist ein Mensch ein Ganzer, da geht es um Gehorsam oder Rebellion. Aber die Griechen denken Vernunft und Leidenschaft. Und das ist ein anderes Konzept, was man dann hat, wenn man das so entwirft. Ne? Und er sagt, nein, ich gehe nicht von der Vernunft aus zur Freiheit, sondern ich gehe von der Freiheit aus, zu der natürlich Vernunft gehört. Aber die Freiheit ist es erstmal und Freiheit heißt nicht wählen können zwischen Käse und Wurst, sondern Freiheit heißt Selbstbestimmung. Und deswegen ist der Mensch zunächst mal nicht bestimmt, weil er sich selbst bestimmen muss.
Und vor allem die Wahrheit.
So ist also die Wahrheit, das war identisch, um die Wahrheit ging es hier auch, aber die haben angefangen mit dem theoretischen Verhältnis zur Wahrheit und da das griechische Denken das ausgearbeitetste war, ist das auch zum großen Teil in der christlichen Philosophie und Theologie übernommen worden, dass die Theorie über die Praxis geht, was an sich nicht christlich-biblisch ist, sondern da ist die Praxis das Entscheidende, also nicht das Erkennen, Wissen als Erkennen, sondern das Wissen als Tun, das gibt es ja auch. Ich kann sagen, ich weiß, dass 2 mal 2 = 4 ist und ich kann sagen, ich weiß, mich zu benehmen. Da ist Wissen ein praktischer Terminus und kein theoretischer. Die Griechen haben sich dafür entschieden zu sagen, die Theorie steht über der Praxis. Man kann sich fragen, wo das herkommt. Ich gehöre zu den Leuten, die sagen, das kommt aus der tragischen Weltanschauung. Pythagoras soll gesagt haben, das Leben ist ein Drama. Und die besten im Drama sind die Zuschauer. Es gibt welche, die spielen, es gibt welche, die vermieten Kissen, da, Sitzkissen, und es gibt welche, die verkaufen Erdnüsse oder so. Ne? Aber das Beste sind die Zuschauer. Und da gehöre ich zu den Leuten, die sagen, und das sagt er deswegen, weil die Welt so wenig erträglich ist mit ihrem Unglück und all den Schrecken, dass man sich hineinretten muss ins Zuschauen. In diesem Sinn hat ja auch der Nietzsche seine erste große Schrift da geschrieben über den Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik und hat damit seinen wissenschaftlichen Ruf verspielt. Er hatte dann im Semester darauf nur 2 Hörer, weil die Grätisten ihn alle runtergeputzt haben. Aus diesem Gedanken. Also er sagt, die Welt ist so schrecklich, dass man sie eigentlich nur als Zuschauer ertragen kann. Und zwar entweder guckt man selber zu, darum gehen die Leute gerne in so wilde Filme da, wo dann alles Mögliche passiert. Und auch die eigenen Schmerzen, wenn sie erstmal vorbei sind und man sie nur anguckt, gehören hin. Deswegen ist es ein deutsches Sprichwort oder Redensart, gehabte Schmerzen hat man gern. Reden auch die Leute gern, wenn man die besucht im Altenheim oder so, reden die am liebsten dann über überstandene Schmerzen. Ne? Die sind dann also vorbei oder weg. Erstmal guckt man sich die Leiden der anderen an, Tristan und Isolde oder so, man selber sitzt da gemütlich, also im Sessel und einem passiert nichts. Oder auch die eigenen Schmerzen liebt man hinterher. Und damit rückt also die Theorie vor die Praxis, während es biblisch immer die Rede ist, wer mich liebt, hält die Gebote. Ignatius auch, die Liebe zeigt sie in den Taten, ganz aus der Bibel genommen. Sodass da die praktische Freiheit, die praktische Vernunft, das Entscheidende ist natürlich Vernunft, aber praktische Vernunft und nicht die theoretische Vernunft, die da höher ist. Vielleicht stimmt das, vielleicht stimmt es auch nicht. Also ich jedenfalls gehöre auch zu denen, die das so schlüssig finden und sagen, das ist eine Antwort auf diese schlimmen Dinge, die in der Welt passieren, weswegen ich auch persönlich in der Gottesfrage nicht vom Kosmos ausgehe, sondern vom Gewissen, weil ich da unmittelbar auch getroffen werde von seinem Wort und dann eben mit Levinas, Gott überhäuft mich nicht mit Gütern, aber er drängt mich zur Güte, was das Tollste ist, was einem passieren kann. Sodass das das eigentliche Gute und Glück ist. Also nicht das unbewegte Gute, sondern hier wirklich ein zielendes und bewegtes Gutes. Und so sagt er, Gott kennen heißt wissen, was zu tun ist, sagt Levinas. Das gehört dorthin. Das ist die Basis und um die geht es dann eben auch schon bei der Hochzeit von Kana. Also, dass man das sehen muss, er ist geboren in einem kleinen Ort bei Gebweiler im Elsass und hat dann studiert, das schon unterbrochen durch freiwillige Krankenpflege von 15 bis 18 beim Malteserhilfsdienst in den Lazaretten hinter der Front, hauptsächlich in Falkenburg, wo damals ja die Vorgänger hier auch dieses Hauses also dann studierten. Damals, denn die Jesuiten waren ja damals noch verboten in Deutschland, also in Preußen. Und zu seiner ersten priesterlichen Arbeit wurde er wegen seiner großen Sprachkenntnisse nach Stockholm gesandt, wo er sich dort um die Diplomatenfamilien gekümmert hat. Aber schon nach 3 Jahren kam er wieder nach Falkenburg und hat dort eben auch Philosophie doziert. Das unterrichtet und war dann wieder in französischen Studienhäusern, war er über Jahre hinweg ein vorbildlicher Lehrer, wegen eben seiner großen Bildung und seiner didaktischen Fähigkeiten ein sehr beliebter Schüler war und viele von den jungen Jesuiten auch im engeren Sinn seine wirklich Schüler waren und Jünger und das von ihm aufgenommen habe. Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrte er dann in die deutsche Ordensprovinz zurück, da gehörte ja das Elsass da auch mit dazu und war dann hier eben, wie gesagt, im Redaktionsstab der Stimmen der Zeit. Und hat da in den Zeitschriften, in beiden Zeitschriften, die noch hier dann rauskamen, das waren also die Stimmen der Zeit und Geist und Leben, das heute in Österreich erscheint. Das so hieß mal für Asses und Mystik, hieß die früher mal. Das war so eine geistliche Zeitschrift. Die Stimmen sind damals eine Zeit lang ja erstmal in Maria Laach erschienen, als Stimmen aus Maria Laach. Da waren die Benediktiner noch nicht wieder da, da haben die Jesuiten dort gewohnt und gearbeitet und haben hinterher, wie man dann erfuhr, wenn man da hinging, nur den lateinischen Struwwelpeter, glaube ich, war es, da gelassen. Alles andere haben sie in ihre Bibliothek mitgenommen, die dann hierher kam. Also, dass man, was ist das jetzt also für dieser Ansatz, dass er sagt, es geht entscheidend um diese Dimension um eine moderne christliche Philosophie. Davon hat ja Heidegger gesagt, das ist ein hölzernes Eisen, man müsse also ein Atheist sein, um Philosoph zu sein. Und ich sage, warum, wenn der Sartre als Philosoph gilt, als Atheist, warum muss ich dann erst ein Atheist werden, um da Philosoph sein zu können, nicht? Das ist natürlich nicht, sondern es geht wirklich um diese Verbindung auch von Frankreich und Deutschland, gerade in ihm nochmal. Heute würde man Namen nennen wie Simon Weil und Emmanuel Levinas, aber ich meine, dass eben August Brunner auch dazu gehört, immer noch. Er hat das, was er, das gehört zu seinem Zeitgeist damals, er hat an sich gearbeitet, erstmal von der Erkenntnistheorie. Das war damals in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts das große Thema, auch bei den Neukantianern oder so, die Frage, auch bei de Vries natürlich so, gibt es überhaupt eine Wahrheit, gibt es ein Erkennen oder so, die Erkenntnistheorie als Basis. Das hat er als erstes vorgelegt, ist auch so eine dicke Schwarte geworden, gibt es auch auf Deutsch von ihm, die Erkenntnistheorie, die da ist. Anknüpfen tut er damit, dass er sagt, Aristoteles verteidigt den Widerspruch, den Nicht-Widerspruchssatz, damit, dass er sagt, wenn man den nicht einhält, kann man miteinander nicht reden. Da kommt nicht jeder drauf, das als Grund zu nennen. Das hat Aristoteles als erstes genannt. Bei Hannah Arendt kann man lesen, dass sie sagt, der Nicht-Widerspruchssatz, der ist deswegen so wichtig geworden, weil Denken heißt, sich mit sich unterreden. Das sagt schon Plato so. Also der Mensch ist immer im Gespräch mit anderen oder mit sich. Wir haben immer ein inneres Du. Denken heißt, mit sich reden und sprechen. Und das ist auch dann der Grund für die Ethik, wo dann Aristoteles sagt, lieber möchte er mit allen anderen im Zwiespalt leben und im Widerspruch als mit sich selbst. Der Mensch ist also selber ein zweieines Wesen, denn er spricht zu sich, beim Denken hat er mit sich zu tun, er ist zwei in eins. Und das kann man dann auch begründen, Hannah Arendt sagt, das ist auch der Grund, warum man sich anständig benehmen soll. Denn da man sich nicht los wird, wenn man dann zum Beispiel jemanden tötet, lebt man sein Leben lang mit einem Mörder zusammen. Und das ist halt nicht schön. Man sollte sich so benehmen, dass man mit sich ganz gut zusammenleben kann. Kann man also schon beim Aristoteles lesen, weil wir eben, ein Selbst bezieht sich immer auf sich selbst. Ich hatte in den letzten Stunden im Sommer war nochmal die Rede davon, von Plato, wenn der sagt, dasselbe ist tauto, hauto, tauto. Dasselbe ist mit sich selbst dasselbe. Identität ist schon ein Zwei-Einheitsverhältnis. Die Materialisten, heute nennen die sich Naturalisten, die das also nicht so näher angucken, die nehmen als Muster der Identität einen Stein. Der liegt eben einfach rum. Aber der Stein ist ja nicht für sich und mit sich identisch, sondern der ist nur für uns identisch, weil wir ihn sehen. Nicht? Während das mit sich identisch sein immer schon ein Selbstverhältnis einschließt, das da immer mit drinsteckt. Ich begegne einem anderen Selbst, indem ich meinem Selbst begegne, und ich begegne meinem Selbst immer schon in der Verwiesenheit auf andere Selbste. Das ist eigentlich die Situation, die es hingehört. Und wenn der Mensch also ein Sohn, Logon, Echon ist, bitte nicht ein Tier, das Wort hat, sondern ein Lebewesen, das Wort hat. Ich habe heute wieder in irgendeinem Aufsatz also gelesen, der Mensch, das denkende Tier oder so, ist einfach eine Sprachschlamperei. Denn wir haben kein Wort für Animal. Animal heißt nicht Tier, sondern Animal, da hat man dann im 16. Jahrhundert ein eigenes Kunstwort erfunden, Lebewesen. Wörtlich heißt es Seelenwesen. Von Anima, die Seele, Animal, das Seelische. Ne? Animalisch, das Seelische. Und dann gibt es eben zwei, das ist die Gattung, das Seelische, Animal, Deutsch, Kunstwort, Lebewesen. Und dann gibt es zwei Sorten Lebewesen, nämlich Lebewesen mit Vernunft und Freiheit und Lebewesen ohne Vernunft und Freiheit. Und die mit Vernunft und Freiheit nennt man Menschen und die ohne Freiheit und nennt man Tier. Und dann ist es verkehrt, den Menschen ein Tier zu nennen, sondern der Mensch ist kein Tier, sondern der Mensch steht dem Tier gegenüber, das sind zwei Spezies, unter der einen Gattung Lebewesen. Müsste man noch was hinzufügen, bewusste Lebewesen, um es nochmal von den Pflanzen zu unterscheiden. Denn Bewusstsein gibt es eben auch in den Tieren, nur kein Selbstbewusstsein, also Individualbewusstsein schon, aber nicht das, was ich da über das Selbstbewusstsein gesprochen habe, mit dem zu sich selbst verhalten oder so. Das gibt es da in diesem Maß nicht. Es gibt schon ein Individualbewusstsein bei einer Reihe von Tieren, dass sie sich selber im Spiegel erkennen und einen Fleck wegmachen oder so am Ohr, das gibt es schon. Aber nicht ein wirkliches Selbstbewusstsein, wozu Gewissen als Mitte gehört. Das gibt es natürlich nicht. Also man muss also sehen, wie gehe ich also da um mit dieser Erkenntnis? Und dann sagt er, diese Erkenntnis findet statt im Gespräch. Aristoteles wendet sich gegen die Leugner des Nichtwiderspruchssatzes, weil er sagt, das erlaubt dann kein Reden miteinander. Und darum hebt dann eben Aristoteles und mit ihm, also jetzt Brunner, auf den Sprechenden ab, von vornherein, nicht auf den Denkenden. Und das haben sie auch bei den neuen Dialogikern bei uns, also bei Buber, Ebner, Rosenzweig. Rosenzweig hat das genannt, das neue Denken, in seinen Briefen aus dem Krieg, schon im Ersten Weltkrieg nochmal. Er sagt, ich gehe nicht vom Denken aus, zeitlos, sondern ich gehe vom Sprechen aus. Sprechen hat immer einen Ort, eine Zeit, einen Anfang, ein Ende. Ist also sofort ein anderes Verhältnis zur Zeit damit gegeben und zum Ort. Während das beim Denken, das Denken ist so gewissermaßen weltlos, zeitlos und ortlos und raumlos. Und deswegen liebt es Descartes so, oder sagt, das ist eben das reine, ewige, zeitenthobene Denken. Aber hier die Dialogiker, Buber, eben Rosenzweig, die drei Großen, und eben auch, weniger bekannt, August Brunner, setzen ein beim Gespräch. Das ist niemals nur einer, das ist ja schon eine Ersatzform, wenn man damit sich selbst reden muss, was aber auch hingehört. Und es hat Ort und Zeit, Anfang und Ende. Das gehört alles dort hinein, sodass das auch nicht bloß was Negatives ist und ein Unglück, sondern das gehört genau hin. Und an der Sprache macht er nun, an diesem Sprechen geht es ihm um drei Momente, um das Bedeuten. Dass also etwas nicht nur ist, was es ist, sondern zugleich nochmal eine Bedeutung hat, die dazu kommt. Das ist das Erste. Dann das Sein des Lautes, also des Buchstabens oder der Gebärde, das ist was Materielles. Wir sind nicht rein im Geist und im Denken. Wir können auch nicht denken ohne Gehirn. Aber man kann denken, dass es eben ein Denken ohne Gehirn gibt, bei Gott und den Engeln. Nicht? So, das war deswegen dem Descartes voll. Und Descartes wie Platon sagen ja, die Seele, das ist der Mensch. Und meinen mit Seele nicht, was Aristoteles mit Seele meint, nämlich das Lebensprinzip. Sondern die meinen mit selbst das Subjekt selber. Vielen Dank. Ich bin nämlich einfach am Reden und gucke nicht auf die Uhr. Das ist wahr. Verzeihung, wir sind 5 Minuten über die Zeit. Pause. Nochmal bis Viertel nach. Bisschen nach.